HR3, der Gast des Tages. Ulrich Tukur, Weltklasse-Schauspieler und HR-Tatortkommissar.
Ulrich Tukur ist einer der renommiertesten Schauspieler Deutschlands und in Hessen wurde er geboren. Am 29. Juli 1957 in Firnheim. Den Namen Tukur wird man im Telefonbuch wohl nur schwer finden. Es ist ein Künstlername, den sich Ulrich Tukur während des Schauspielstudiums zugelegt hatte. Er ist ja auch ein Künstler, durch und durch. Spielt auf der Bühne, im Kino und im Fernsehen, hat auch mal ein Buch geschrieben und macht Musik und das fleißig. Zusammen mit seiner Band den Rhythmus Boys, die sich gern als älteste Boygroup der Welt bezeichnet. Für seine schauspielerischen Leistungen ist Ulrich Tukur vielfach ausgezeichnet worden. Deutscher Filmpreis für seine Rollen in Das Leben der Anderen und John Rabe. Als HR-Tatortkommissar Felix Moreau hat er für großes Aufsehen gesorgt und prompt gab es die goldene Kamera für den ungewöhnlichsten Tatortkommissar. Ulrich Tukur lebt in Italien, auf einer Insel in Venedig und in einem Dorf in der Toskana, wo er ein kleines Weingut hat.
Ja, guten Morgen. Haben Sie eigentlich einen Bezug zu Frankfurt?
Ja. Ich bin bei der hessisch-unterfränkischen Grenze groß geworden, eigentlich zur Schule gegangen. Ne? Und zwar in dem bedeutenden Dorf Großkrotzenburg. War es ja auch irgendwo, wenn man das mit sehr viel Flexibilität betrachtet, zum Einzugsbereich Frankfurts dazugehört.
Da steht ja auch unter dem Stadtschild schon Heimat auf Ulrich Tukur.
Ja, ganz bestimmt. Ich mag Frankfurt gern. Ich habe viel da gemacht, auch viel für den Hessischen Rundfunk gedreht. Und es ist eine von diesen Städten, die einfach ehrlich auftreten, die nicht mehr behaupten, nicht mehr vorgeben, als sie sind.
Sie wissen, dass wir hier viele Banker haben, ne? In Verbindung mit dem Wort Ehrlichkeit.
Naja, gut, das ist diese Seite Frankfurts, kenne ich nicht. Ich kenne ja diese Sachsenhausener und Bornheim und die einfachen Leute und die Menschen, die ich hier kennengelernt habe, sind wunderbar. Aber ich darf Ihnen eine kleine Anekdote erzählen, die mit einer Frankfurter Bank, mit dem Bankwesen oder Bankunwesen zu tun hat. Ich musste mal einen größeren Geldbetrag abheben hier in Frankfurt, als ich den letzten Tatort drehte, also diesen Tatort, der heute Abend läuft.
In der Rolle oder als Privatperson?
Nee, ganz privat. Und ich habe das dann avisiert, gesagt, ich brauche einen Betrag über so und so viel Euro und dann gehen Sie bitte in die Hauptverwaltung und dann kriegen Sie das ausbezahlt. Ich gehe also dahin, da sitzt ein Kassierer und ich sage, mein Name ist Tukur, ich soll hier das Geld abholen und das ist der und der Betrag. Tukur! Ich kenne Sie. Sie machen doch den Tatort. Ich sage, ja. Also passen Sie mal auf. Also ich habe das ja gesehen. Der war ja ein bisschen kompliziert, aber ich habe einen viel besseren. Ich habe einen Plot für Sie. Das müssen Sie machen, Herr Tukur. Das ist doch super. Ja, was ist das denn? Pass auf, das heißt Tod eines Kassierers. Ich sage, interessant. Ja, das müssen Sie machen. Das ist eine super Geschichte. Passen Sie auf, ich erzähle Ihnen die jetzt. Also ein Kassierer in der Hauptverwaltung der Commerzbank. Das ist Frankfurt. Pass auf. Also der Kassierer, gell, der hat ja immer so zu tun, kommt ja immer so in die Computerterminals rein und dann sieht er, was da oben in der Chefetage so gemacht wird. Und da sieht der Kassierer natürlich, dass sie da rummauscheln, dass sie da Schweinereien machen. Das sieht er alles. Also dann tut er den erpressen. Genau, der erpresst den und das kriegt der Chef natürlich mit und dann wird der Kassierer umgebracht. Ist das eine Geschichte?
Ja, aber Herr Tukur, sofort. So. Sie haben natürlich das Geld nicht abgehoben und alles sofort notiert.
Aber wie der mir das erzählte, mit einer solchen Passion und Begeisterung, das war wunderbar. Das kriegt man nur in Frankfurt serviert.
Das stimmt, Geld abholen und dann noch einen guten Stoff angeboten bekommen für vielleicht ein neues Drehbuch. Gleich mehr mit Ihnen, Ulrich Tukur. Dem preisgekrönten Schauspieler ist sogar hier beim Geldabheben in Frankfurt ein ganz spannender Stoff angeboten worden für einen neuen Film. Das haben Sie gerade eben ganz unterhaltsam erzählt, aber ganz ehrlich, faszinierende Drehbücher, das ist doch sicherlich keine Mangelware bei Ihnen, oder?
Mir werden interessante Dinge angeboten, das ist richtig, aber jetzt nicht auf der Straße, sondern von Drehbuchautoren, von Produktionsfirmen und die allerinteressantesten, das ist leider meine betrübliche Erfahrung, die werden nicht gemacht.
Aha.
Ich habe über das, was im Orient passiert, also der Zusammenbruch dieser Gesellschaften, der arabische Herbst, der Islamismus, also Deutsche, die dort in dieses Desaster auch involviert sind, wirklich drei großartige Angebote bekommen und zwei davon werden nicht gemacht. Das sind die besten.
Und woran liegt das dann, wenn die nicht gemacht werden?
Das waren extreme Stoffe. es ist dieses System in Deutschland, es scheint wahnsinnig kompliziert zu sein. Wenn man eine tolle Idee hat und man hat ein richtig gutes Drehbuch, da musst du natürlich an die Fördertöpfe ran und das dauert dann 1-2 Jahre und wenn das nicht irgendwie alles reibungslos läuft, dann sitzt du da 4-5 Jahre und hast keine Lust mehr, den Film zu machen.
Also Sie können sich ja sicherlich als Schauspieler nicht darüber beklagen, dass Sie keine spannenden Stoffe angeboten bekommen. Das ist bei Ihnen, da gehören Sie ja nun zu der...
ich bin da sehr demütig und ich bin da sehr dankbar. Ich kann wirklich machen, was ich machen will und das ist eigentlich viel zu viel.
Wonach wählen Sie denn aus? Wie entscheiden Sie, wenn Ihnen der Stoff vorliegt? Gibt es jemanden, der das vorher liest oder sind Sie tatsächlich der Erste, der dann ein Drehbuch in der Hand hält?
Also in der Vergangenheit war es ja immer so, ich hatte ja diese sehr originelle und hochinteressante Frau Baumbach als meine Agentin. Mhm. Das war eine alte Dame, die nun wirklich noch alle kannte, bis zurück in die Stummfilmzeit und in den 40er, 50er, 60er Jahren wirklich sozusagen die Elite der deutschen Schauspieler vertrat. Also die hat das immer vorher gelesen und ich habe viele Drehbücher nie bekommen. Die sind sozusagen in ihrem Filter hängen geblieben. Die hatte einen sehr guten Geschmack und die hatte eine große Erfahrung. Jetzt ist sie mit 91 Jahren, vor 2 Jahren leider gestorben und das macht jetzt ihre Tochter, die bei der ich geblieben bin, Patricia Baumbauer, die liest das vor und sicherlich gibt es dann Drehbücher, wo man sagt, das kommt gar nicht in Frage, das brauchst du gar nicht erst zu lesen. Aber ich lese die meisten schon selber. Mhm. Und das sind sehr, also viel Schrott wird mir nicht angeboten. Also das sind dann immer sehr interessante Sachen. Und im Grunde genommen dreht sich die ganze Arbeit darum, wie findet man da ein zeitliches Fenster, um das überhaupt hinzubringen. Mhm. Das ist wahnsinnig viel. Also es muss irgendetwas sein, was einen anrührt, wo man das Gefühl hat, da wird einem nochmal irgendeine Facette des Lebens geboten, die man noch nicht hat spielen dürfen oder die einem neu ist. Ein Charakter, aber du musst schon irgendwie immer das Gefühl haben, das interessiert mich und das hat irgendetwas mit mir zu tun. Und wenn ich das Gefühl nicht habe, dann lasse ich es sein.
Sie waren Schauspielschüler und sind jetzt heute so erfahren, so sehr gefragt, eben auch so gebucht. Was hat Sie denn an Ihrem eigenen Beruf eigentlich am meisten überrascht?
Naja, als ich auf der Schauspielschule war, ich habe ja erstmal normal studiert, normal in Anführungsstrichen, an der Universität in Tübingen, Germanistik, Anglistik und Geschichte. Und dann irgendwie hat mich das gelangweilt und ich über also Wege, die ich jetzt nicht weiter ausführen will, das würde viel zu weit führen, landete ich dann auf der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und habe da 3 Jahre studiert und dachte, um Gottes Willen, das wissen Sie, das waren so therapeutische Sitzungen, da musste man Tiere spielen und da musste man miteinander Improvisationen machen. Die ging also wirklich an so Grenzen, wo einem selber dann die Haare zu Berge standen. Und ich war schon etwas älter als der Rest meiner Kommilitonen. Und natürlich gab es dann auch ein großes Konkurrenzdenken und ein großes eine riesige Besserwisserei dieser angehenden Schauspieler. Und mich hat das richtig angestunken. Ich habe gesagt, wenn das Theater, wenn der Beruf später so blöde wird, wie ich das jetzt hier schon irgendwie fühle, dann na, Dankeschön, dann gehe ich wieder zurück nach Tübingen. Und meine große Überraschung, um Ihre Frage zu beantworten, war die, dass ich, als ich dann anfing am städtischen Bühnen in Heidelberg, wo ich mein erstes Engagement bekam, 1983, als ich dann da anfing, ich dachte, das ist ja so toll, das ist ja ganz anders als auf der Schule, das macht ja Spaß, das ist lustig, das ist lebendig, das ist fair, das ist liebevoll, das ist eine reine Freude und es war ganz anders, als ich das erwartet hatte.
Es gibt ja viele junge Leute, die immer noch sagen, ich möchte diesen Beruf ergreifen. Würden Sie das jemandem heute nahelegen?
Ich würde es einem Menschen raten, der die Passion hat, der die Berufung fühlt, der die große Lust hat, der dafür glüht, alles zu versuchen. Mhm. Das ist, wenn es denn funktioniert, ein wunderbarer Beruf. Wenn Sie wirklich eine Leidenschaft haben, also Sie dürfen nicht ein großer Schauspieler werden wollen oder eine Karriere machen wollen, darum geht es nicht. Das ist sozusagen ein wirklich wunderbares Nebenprodukt. Sie müssen Sie müssen was abbilden wollen. Das ist, glaube ich, das Wesen der Kunst. Sie haben ja diese unglaubliche Erfahrung Leben, das wir nicht verstehen. Es ist ein absurder Vorgang, der nicht so lange dauert. Und das will man abbilden als Künstler. Ob man das nun malt oder ob man das in Töne bringt oder ob man das auf einer Bühne als Schauspieler sublimiert, das ist vollkommen egal. Aber man muss dieses Gefühl haben, man muss das Leben lieben. Man muss es lieben und man muss auch dran leiden. Das ist die Reibung, aus der dann so etwas entsteht. Und wenn man aber einfach nur Schauspieler werden will, weil man dann bekannt wird oder so, dann wird man natürlich taumeln und wird stürzen. Ja. Man muss, glaube ich, eine große Liebe Menschen und dem Leben gegenüber haben. Dann geht das.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das, was Sie sagen. Und bei Ihnen merkt man ja auch eigentlich so ganz deutlich, Sie mögen alles, nur kein Stillstand in Ihrer beruflichen Tätigkeit. Ulrich Tukur, Sie sind als Schauspieler so vielseitig, aber wo haben Sie sich denn gesehen am Anfang Ihrer Karriere? Hatten Sie Ziele, hatten Sie Rollen, die Sie vielleicht unbedingt spielen wollten? Oder war es der Film, der Sie gereizt hat, eher das Theater oder Ihre zweite große Liebe, die Musik?
Also ich habe während meiner Studienzeit Straßenmusik gemacht, weil die elterliche Apanage, also die finanzielle Zuwendung.
Mit
die
ihrem war, berühmten Akkordeon.
Ja, die war so gering, ich hatte kein Geld, ich hatte kaum was zum Essen. Also bin ich auf die Straße gegangen mit meinem Akkordeon, das habe ich mir damals gekauft und habe mir so alle, ich habe ja diese alten Schlager immer geliebt. Ich habe ja eigentlich auch immer in dieser Zeit gelebt, seitdem ich 14 war eigentlich intensiv.
Man kann sich sie gar nicht so jung vorstellen. Also man verbindet sie natürlich immer mit dieser, man kann sich ja manche Menschen irgendwie so als Kind und als Jugendlicher vorstellen und das ist bei ihnen irgendwie...
Ich war rotzfrech, ich war wahnsinnig lebendig, ich war sehr, sehr lange sehr jung, ich bin auch jetzt noch irgendwie jung. Es war Spiel, wissen Sie, ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt, ich habe immer nur draußen gespielt, es ging nur um Fantasie. Es war langweilig im Elternhaus, es war rechtschaffen, es war spießig, es war regelmäßig und das ist, glaube ich, das klingt zwar schrecklich, aber es ist sehr wichtig für Kinder. Also da hatte ich den Rückhalt und ich habe nur gespielt. Ich habe in den Büchern meines Vaters, meines Großvaters, Urgroßvaters gelebt und nie in der Wirklichkeit. Ich hatte mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und so hat es sich dann auch mit der Musik verhalten. Ich bin immer in parallel in andere Welten reingerutscht. Und da habe ich viel intensiver gelebt als, also in der Fantasie habe ich gelebt. Und das ist immer so geblieben. Und auch als ich studierte, wurde mir dieses, ich habe Literatur geliebt, aber dieses ewige Herumgetour mit Sekundär- und Tertiärliteratur hat mich einfach nicht befriedigt und nicht ausgefüllt. Und ich habe dann auf der Straße gespielt. Wir haben Unsinn auf der Straße. Nur einen, es war ein einziger Studentenwitz. Damals hatte ich Kollegen, Kommilitonen, die waren im 42. Semester. Es war, also ich spreche so, die kennen Sie auch die Zeit, 70er Jahre, Mitte, Ende 70. Ja. Da war es überhaupt kein, viel weniger Druck. Mhm. Und das war wunderbar. Und so bin ich auch ins Theater gekommen. Ich habe gespielt, immer, bis ich eigentlich Zadek traf. Der hat dann gesagt, jetzt ist ja mal Schluss mit Spielen. Jetzt ziehst du mal die Hosen runter und mal gucken, was da ist. Also, Entschuldigung, so nicht. Aber der hat mich an die Wand gefahren und da war das Spiel erstmal aus. Und dann habe ich einen tödlichen Schreck
bekommen.
Was war
bei ihm anders?
Ne, der hat halt, ich hab halt, es war lustig. Ich habe ja auch viele Dinge machen können. Ich war ein wunderbarer Hochstapler, bin ich übrigens auch jetzt noch. Ich konnte ganz viel halb. Und damit habe ich blenden können und das ging auch wunderbar. Und damit bin ich auch im Theater gut gelaufen, bis er dann kam. Er, der natürlich merkte, dass ich natürlich, wenn es denn etwas schwieriger wurde, gerne den Weg des geringeren Widerstandes ging. Und dass ich mich gerne ausgebüxt bin, dass ich mich dann wirklich wahrhaftigen Gefühlen eher nicht stellen wollte. Und dass ich davor Angst hatte, dass ich Angst hatte. Und dass ich natürlich auch die Spielerei hatte auch sehr viel damit zu tun, dass ich diese Angst weggespielt habe. Sicher. Und dann hat er natürlich als der Psychologe, der er war, er hat sich ja sofort durchschaut, obwohl er selber ein sehr, sehr schwieriger Charakter war und eigentlich auch eine Therapie hätte dringend haben müssen. Aber das hat er ja im Theater gehabt. Der hat mich dann gequält, wirklich 2-3 Wochen lang, dass mir Hören und Sehen verging. Dann kam es zu so einem Schlüsselerlebnis, zu einem Tag, wo er mir dann befahl, etwas zu tun, wozu ich überhaupt keine Lust hatte. Nämlich mit einer blöden SS-Uniform. Es war diese Ghetto-Inszenierung, die wir in der Freien Volksbühne in Berlin machten. Mich dann mit dieser doofen SS-Uniform vor diesen grauen Menschen, die seine Entourage waren, so richtig zu exhibitionieren, zu tanzen, zu singen, irgendwas zu machen, wovon ich keine Ahnung hatte. Sollte ich dann so ein Privatmusical für ihn aufführen, weil ich nur verkrampft war. Und dann habe ich gesagt, so, entweder mache ich das jetzt. Oder aber ich fahre zurück nach Heidelberg und sage, vor dieser Apotheke habe ich gekotzt. Und ich habe es dann gemacht. Und dann brach so ein Knoten. Da habe ich zum ersten Mal etwas getraut, was ich absolut nicht machen wollte. Wo ich einen Horror davor hatte. Ich habe es auch gut hingekriegt. Ich habe es dann geschafft. Dann war er wirklich sehr, sehr toll zu mir. Dann hat er mir das Blaue vom Himmel versprochen. Er hat mich dann geliebt. Und natürlich ist es bei diesen Gurus immer so, die fressen einen dann mit Haut und Haar und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man eben einfach sich wehren muss, wenn man nicht zur Kreatur werden will. Und dieser Punkt, der kam in der dritten oder vierten Inszenierung danach, ich war also sein Star, dann für 2 Produktionen, 3 und dann hat es gekracht. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt dieses blöde Musical nicht machen, vor allem nicht diese Rolle. Und ich habe einen Hörsturz gehabt und ich kann nicht mehr. Ich spiele jeden Abend und muss jeden Tag proben. Ich will das Ding nicht machen. Ja, das ist alles in Ordnung, ja, natürlich. Ja, du bist morgen auf der Probe, ne? So, und dann kam ich aber eben nicht auf die Probe. Und dann
also ein richtiger Machtkampf.
Dann war es ein Machtkampf und dann hat er mich verflucht. Kein Fluch hat weniger Substanz als ein Fluch, der auf dem Theater ausgesprochen wird.
Bis zur nächsten Probe.
Ja, aber das musste ich aushalten. Aber ich sage mal, um das Ganze abzuschließen, er hat Leute zerstört. Ich hatte die Kraft, dem zu widerstehen. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich es nicht ganz ernst genommen habe. Ich hatte schon Angst vor dem, aber irgendwie merkte ich auch, das ist ein Spiel und das ist lachhaft. Es kann nicht um die Wurst gehen. Wir haben doch das schöne deutsche Wort Schauspiel. Und genau das ist es. Es ist ein Spiel. Und wenn es ein Spiel bleibt, dann hat es auch die Leichtigkeit, die ein Theaterabend oder eine Filmrolle haben muss, dass man sie gerne ansieht. Aber wenn ich Bemühungen sehe, dann schalte ich ab.
Ja, es ist ein Machtkampf gewesen mit dem Regisseur, Theaterregisseur Peter Zadek, aber gleichzeitig hat er aus ihnen ja auch so wunderbare Theatermomente herausgeholt. Jetzt müssen wir mal einen Blick werfen auf den Tatortkommissar Ulrich Tukor. Sonntagabend ist Tatortzeit und der Anruf eines alten Freundes führt den Kommissar Felix Moureau zu einer Mordermittlung heute Abend in den Taunus. Jetzt muss ich Sie ja, lieber Ulrich Tukor, Felix Moureau nennen, denn heute läuft Ihr zweiter Tatort. Für den ersten haben Sie ja direkt die Goldene Kamera bekommen.
Das war ein schöner Film, ich mochte den sehr gern. Hat auch sehr viel von mir, diese Figur. Also,
wenn man Ulrich Tukor bucht, bucht man dann gleich mit, dass er auch am Drehbuch mitarbeitet und Einfluss übt? Ist das?
Nee. Wenn das ein tolles Drehbuch ist und der Regisseur ist ein Profi, dann mache ich, was der Regisseur macht.
Und wenn Sie jetzt sagen, das hat viel von mir, wann kam dieser Einfluss?
Naja, es wurde mir das Angebot unterbreitet vom Hessischen Rundfunk von Liane Jessen und Jörg Kimschitt, doch einen Tatortkommissar zu machen. Und ich habe erst mal gesagt, nein, ist doch Quatsch, wieso das denn?
Da sagt man doch nicht nein,
nein,
Herr
doch,
Tukor.
Es macht, erstens machen, es macht fast jeder. Es ist... Und es beinhaltet die große Gefahr, dass man in einer Serie sich verbrennt, dass man dann der Tatortkommissar wird und dass einem andere Rollen nicht mehr
ist das
abgenommen.
So, ja? Die Gefahr besteht?
Die Gefahr besteht natürlich. Mhm. Und ich habe dann gesagt, naja, nachdem wir nun wirklich schwer getrunken hatten an diesem Abend und die wirklich sehr charmante Überzeugungsarbeit leisteten, ich sage, also gut, wenn wir das maximal auf einmal im Jahr begrenzen können. Und wenn diese Figur so interessant ist, dass sie eigentlich jeden Fall sie noch interessanter wäre als die Fälle, die sie zu lösen hat. Und das, da fiel mir natürlich ein, es könnte eigentlich nur ein bedrohter Mensch sein. Einer, der am Abgrund des Lebens steht. Also einer, der zum Beispiel krank, todkrank ist oder möglicherweise todkrank. So. Und so haben wir die Figur entwickelt.
Und das ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, dann auch mal wieder auszusteigen, ne?
Ja, natürlich. Das
also eine Krankheit, die so über ihm schwebt wie ein Damoklesschwert, was wir natürlich nicht hoffen,
war nicht
weil
der
heute
Vater des
Abend
Gedankens.
Läuft natürlich der zweite, das Dorf heißt, der gedreht wurde in Usingen und Umgebung. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, von wem das Drehbuch stammt. Daniel Nocke, Regie hat geführt Justus von Donani und es gibt den einen oder anderen, der sagt, Moment mal, Sie haben doch gerade noch die Eltern von Andrea Sawatzki, der Kommissarin der Charlotte, getötet. Jetzt sind Sie selber als Kommissar unterwegs. Hartgesottene Tatort-Fans sind dort etwas irritiert, Herr.
Ja, ja, die werden auch über
diesen... Wie trösten wir die?
Weiß ich nicht. Ich finde...
Es gibt keinen Trost.
Es gibt keinen... Die Kunst, es jedem recht zu machen, ist eine Kunst, die keiner beherrscht. Das kann ich nicht. Gut, das muss man eben essen. So ist das, so wird es serviert. Das wird auch sehr viele eingefleischte, sagen wir mal, traditionelle Tatort-Zuschauer verstören, dieser Tatort, den wir gemacht haben. Ich habe gedacht, es ist ein robustes Format. Das ist sehr stark, das hält viel aus. Und ich wollte es einmal so weit treiben, wie nur möglich. Und einen Tatort machen, der eigentlich mit Fälle lösen gar nichts mehr zu tun hat. Das ist eigentlich die Reise des Kommissars Felix Moureau in das Innere seines Kopfes. Es ist ein fantastisches Divertimento eines Menschen, der Angst hat. Und der in eine Welt gerät, die zwar so aussieht wie unsere, aber die eine andere ist. Wo ein Fall gelöst wird, der völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Es geht um Organhandel. Und es geht aber
und das Zentrum
nicht.
Ist Usingen.
Das Zentrum ist ein kleines Dorf, das nun Kranzberg heißt. Und dieses Dorf wird dominiert von einer staufischen Ministerialburg aus dem frühen 13. Jahrhundert und einem historistischen Ausbau aus dem späten 19. Jahrhundert und unten drunter Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Also dieses kleine Kranzberg gehörte zum sogenannten Adlerhorst. Im Adlerhorst saß die Führung des Dritten Reiches während der Ardennenoffensive 44. Das ist ein Ort mit einer etwas gruseligen Vergangenheit und es ist wirklich ein ganz, ganz sonderbares Fluidum, was dieses Dorf hat. Und deswegen heißt es das Dorf. Aber das ist ein Film über das Dorf, hinterm Dorf, unterm Dorf. Das Es ist eine Fantasie. Gehört eigentlich in den Tatort nicht rein.
Und warum genau, und davon gibt es vielleicht auch mehrere Dörfer in diesem unseren Lande, die so ja. bei der Vergangenheit, sie kriegen da so ein Lächeln. Ich bin gespannt, was es heute, aber also wir wollen noch nicht zu viel verraten.
Nein,
ja?
Das ist ein ganz spannender, und er ist vor allem, eines kann ich verraten, er ist sehr unterhaltsam. Er ist witzig.
Witzig?
Also, aber er ist komisch.
Hat er ein anderes Tempo als der erste? Lili, der war ja ausgesprochen
elegisch, ruhig, still, sehr melancholisch. Der
sehr
ist
melancholisch.
Nicht so melancholisch, der ist eher eine Mischung aus Edgar Wallace, habe ich irgendwo geschrieben, Edgar Wallace und Rocky Horror Picture Show. Also sie werden erleben, dass die Hälfte der Involvierten tanzen und singen und die Kessler-Zwillinge treten auf.
Take a step to the left, ja, ja, genau.
Also er ist sehr cool.
Okay, also wir haben Felix Moreau, muss ich jetzt mal sagen, schon nach einmal schon ins Herz geschlossen und darum nochmal die Frage, warum nur einmal im Jahr? Sie haben gerade gesagt, ist das der Grund, dass man sich zu sehr festlegt oder...
Ich habe zu viele andere Sachen zu tun, erstens. Und ich will die Figur auch wertvoll halten. Das ist ja eine Figur am Rande des Lebens. Und ich will das auch nicht so billig machen, dass der nun... Ich glaube, den hält man auch nicht öfter aus als einmal im Jahr, ganz ehrlich. Ich will, dass der was Besonderes bleibt. Und das kann man nur, indem man sich rar macht.
Also heute Abend 19:45 Tatort gucken. Und wenn Sie nicht den Tatort drehen, dann machen Sie von Herzen gerne Musik. Gleich Ulrich Tukur als Musiker. Wenn Sie keine Filmrollen spielen, dann machen Sie von Herzen gerne mit großer Leidenschaft Musik. Was ist denn das Schöne daran, mit Ihrer Band, den wunderbaren Rhythm Boys, auf der Bühne zu stehen?
Das ist Improvisation. Das macht, also wenn wir gut drauf sind, wenn es Spaß macht und wir allegriert sind und guter Laune sind, wird es ein wunderbarer Abend. Der ist halt immer so, wie das Fluidum des Abends ist. Und das finde ich das Schöne dran. Also es ist nichts vorgefertigt, es ist immer Risiko. Und so ein Abend kann wunderbar fliegen, der kann aber auch fürchterlich peinlich abstürzen. Naja, abstürzen nicht, aber der kann in so einem peinlichen Mittelmaß.
Welche Rolle spielt das Publikum? Merken Sie an dem Abend schon, je nachdem, was für Leute reinkommen, wie die Stimmung im Raum ist, wie der Abend verlaufen wird?
Das merkst du ganz komisch. Da hat man eine Witterung wie ein Tier. Ich komme raus, auch wenn ich ein Theaterstück spiele und sage den ersten Satz und spüre sofort eine Schwingung im Publikum und weiß...
Was merken Sie?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich spüre Elektrizität. Ich spüre Spannung oder eben die nicht vorhandene Spannung. Ich spüre, ich muss geben oder ich kann jetzt mich draufsetzen. Aha. Und kann mich jetzt tragen lassen von dem, was da im Raum ist. Ich spüre das. Mhm. Und das spürt man natürlich, wenn man Musik macht. Und das kriegst du sofort raus. Und du weißt dann sehr schnell, ob du arbeiten musst an dem Abend, ob das eine richtige Viecherei wird, ob du richtig stemmen musst.
Aber bei so einem Konzert, die haben sich vorbereitet, die sind hingefahren, im Theater doch auch, die haben sich die Karte gekauft, die wollen sie sehen, egal wie die Stimme jetzt nun perfekt liegt.
Aber das kann trotzdem schief gehen. Das ist auch immer mal schief gegangen. Ich weiß, ich nehme das auch sehr ernst. Ich finde das wunderbar. Das ist ja was Großartiges, wenn Leute wirklich hergehen und kaufen sich eine Karte und fahren dann wohin. Die könnten natürlich auch ins Internet gehen oder sich so einen Fernsehapparat hocken. Das ist ja mit sehr viel Aktivität und Aufwand verbunden. Und natürlich will ich so gut sein, wie es nur irgend geht an dem Abend. Aber ich kann nicht besser sein, als der Abend sozusagen irgendwie in sich ist und ich mit meinem Seelenmaterial eben vorhanden bin.
Das nehmen Sie dann auch so hin. Dann sagen Sie auch, das ist so an dem Abend oder regen sich
das
hinterher
auf.
Sind Sie dann jemand, der dann nochmal nacharbeitet abends an der Bar mit den Kollegen?
Nee, Sie müssen lernen, Sie müssen das sagen, Sie müssen alles geben. Also Sie dürfen das jetzt nicht auf der linken Arschbacke, wie man im Deutschen sagt, absitzen und irgendwie auf lau versuchen durchzuziehen. Nein, Sie müssen alles geben, aber Sie müssen einfach wissen, von 10 Theaterabenden oder Konzertabenden haben Sie 2 hervorragende Konzerte, die in die Geschichte Ihres Lebens eingehen und dann haben Sie 5, die sind gut und dann haben Sie 3 mittelmäßige und dann haben Sie 2, die können Sie eigentlich vergessen. Das ist immer so.
Dann sagen Sie doch noch was zu Ihrer aktuellen Platte.
Das Schöne hier ist, wie bei Mezzanotte, ich habe italienische Lieder von Domenico Modugno, den ich sehr, sehr liebe. Der hat so schöne Texte geschrieben. Es geht immer es ist immer melancholisch. Er will immer, bringt sich jemand um oder hat sich schon jemand umgebracht oder ist jemand gestorben. Und trotzdem sind die Lieder so leicht und so munter und so mondhell, wunderbar. Und dann ein Französisch.
Das ist venezianischer Einfluss natürlich
genau,
auch, diese Liebe.
Ich liebe das. Diese italienische Chansons sind wirklich wunderbar. Also weniger heute, es gibt nicht mehr so viele. Aber das ging eigentlich noch bis in die 60er Jahre hinein, haben die das richtig toll gemacht. Und Französisch und Englisch und Deutsch singe ich auf der Platte. Und wir haben eben einfach wunderbar aufgenommen. Ich wollte einmal so einen Raumklang wie von damals. Also nicht Schichten übereinander. Mhm. Das hat ja immer so was Künstliches. Mhm. Sondern wir haben uns ein Kondensatorenmikrofon von Neumann besorgt aus den 50er Jahren. Das in die Mitte gehängt. Dann hatten wir einen holzgetäfelten Aufnahmeraum. Und dann haben wir uns drumherum gruppiert. Haben wir einen Tag ausprobiert, wie ist der optimale Klang. Und dann jedes Instrument nochmal separat mikrofoniert, dass man so ein bisschen nachschieben kann in der Endmischung. Aber im Grunde genommen war es nur dieses eine Mikrofon. Und es gibt einen sehr schönen, transparenten Raumklang und man ist zusammen. Wir haben zusammen eingespielt. Mhm. Und das klingt weich und das ist sehr angenehm zum Hören. Und das ist viel schöner als bei den anderen.
Und für Ihren kreativen Alltag, wie wichtig sind die Rhythmus Boys, wenn Sie angeblich schon internationale Dreharbeiten absagen, um mit den Jungs auf Tour zu sein?
Diese Nummer.
Ist das Legende oder... Hatten wir gar keinen.
Nein, also, ach Gott. Also in Antürch hatte ich da, genau da hatte ich eine Tour sitzen. Ich traf den Herrn Tarantino zu einem Gespräch früh morgens um 9, der war vollkommen überdreht. Und ich hab das dummerweise.
Und der war aufgeregt, weil er ihn gegenüber saß. Das muss man natürlich berücksichtigen.
Ja, natürlich, wenn Sie es sagen, ja, nach, dann fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren, genau. Und er war brillant, er war sehr lustig. Dämlicherweise habe ich das Gespräch eröffnet mit der Tarantino, das ist ein tolles Drehbuch, aber ich kann das nicht spielen in dem Zeitpunkt, wo sie es machen, weil da bin ich nämlich auf Tour. So ein Blödsinn sollte man einem Hollywood-Regisseur nicht sagen.
Hat er seitdem mal wieder angerufen? Gab es ein Frühstück?
Nein. Ja, aber ich habe ja mit ihm trotzdem gearbeitet und um der Wahrheit jetzt mal endlich die Ehre zu geben, das habe ich auch mal gesagt, das wird immer unterschlagen. Wir haben zusammen gearbeitet, das war auch okay, aber das kann auch gut sein, wahrscheinlich hat mir der Christoph Waltz viel besser gefallen und das ist dann eben auch, das ist dann so und das ist ja in Ordnung. Und er hat sich ja auch nicht geirrt, den Christoph, der hat das ja wunderbar gemacht.
Nein, das ist ja ein großer Erfolg geworden. Mittlerweile ist Christoph Waltz ja, glaube ich, mehr unterwegs. Jetzt ist er zu sehen im Kino gerade mit Gott des Gemetzel.
Ja, ja. Also der muss man sich vorstellen. Ich hatte ja mit ihm Kontakt. Wir wollten mal einen Film zusammen machen, den er selber geschrieben hatte. Der war wirklich am Verzweifeln.
Christoph Waltz.
Ja, der war am Ende seiner Karriere. Was mache ich überhaupt noch? Der hockte da in London und kriegte nichts. Und auf einmal kommt dieses Ding daher. Mhm. So ist das Leben. Das ist doch toll. Und jetzt kann er machen,
haben Sie eigentlich so, wie Sie gefragt sind und so, wie Ihr Standing ist, wenn man einfach weiß, es gibt einen Film mit Ulrich Tuco, ist das ja fast schon so ein Pflichttermin, weil man sich das einfach gerne anschaut, weil es für Qualität steht. Ja. Haben Sie Angst vor solchen Löchern, dass im Kalender plötzlich ganz viel Platz ist und man nicht mehr gefragt wird? Oder sind Sie in der Hinsicht nicht ängstlich?
Nee, ich weiß, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich sage jetzt nicht, oh nee, dann würde ich mich freuen. Mhm. Da kann ich ja endlich mal aussuchen, da kann ich ja wandern gehen und Bücher lesen. Ich kann es nicht sagen. Also so stabil, wie ich glaube, dass ich bin, bin ich sicherlich nicht. Wenn dann wirklich man vor dieser Brücke steht und man steht vor der Tatsache, dass die Zeit über einen hinweggegangen ist, dass man eigentlich nicht mehr gewollt oder nicht mehr gefragt ist, ich glaube, das ist ein Schock für jeden. Das wäre auch ein Schock für mich.
Trifft das Schauspielerinnen mehr als Schauspieler?
Es gibt einfach, das ist ein ganz prosaischer Tatbestand, für Schauspielerinnen ab einem bestimmten Alter erheblich weniger Rollen und weniger Bedarf als bei Männern. Das hat vielleicht damit zu tun, dass wir doch schlussendlich auch irgendwie aus einer patriarchalischen Gesellschaft kommen und es eben einfach größere oder sehr viel mehr Männerrollen gibt.
Also spielen, 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 das ist das, was Sie am liebsten wollen. Aber hat ein Star wie Sie, Ulrich Tuco, eigentlich auch Existenzängste? Das müssen Sie mir gleich vielleicht beantworten, diese Frage. Die letzten Wochen haben Sie, lieber Ulrich Tuco, in Texas noch einen Film gedreht. Heute Abend läuft Ihr zweiter Tatort, Sie in der Rolle des Felix Moureau. Das Dorf heißt es, wie immer, Beginn um 7:45. Hat eigentlich jemand wie Sie wirklich keine Existenzängste? Die sind ja in Ihrer Branche ja nicht ganz selten.
Ich meine, aber Existenzängste, die feuern einen ja natürlich an. Es gibt natürlich Kraft. Ich habe sie wirklich, ehrlich gesagt, noch nie gehabt. Ich bin auch noch nie ernsthaft krank gewesen. Also ich bin mit so viel Glück durchs Leben gelaufen, dass ich dem lieben Herrgott nur dankbar sein kann, dass ich dieses Geschenk habe haben dürfen. Ich bin mit einer Frau verheiratet, die es sehr, sehr schwer hatte. Die hat sich alles unheimlich erarbeiten müssen und durch ihr Leben kämpfen müssen. Aber ich glaube, dass wenn ich mal jetzt wirklich vor der Wand stünde, würde, sagen wir mal, wirklich schwer krank oder hätte nichts mehr zum Arbeiten, dann könnte ich, glaube ich, wäre ich sehr viel schwächer und sehr viel ängstlicher als sie, die wirklich durch alles durchgelaufen ist und sich eine unglaubliche persönliche Stärke zusammengearbeitet im Laufe ihres Lebens.
Also Erfahrung gesammelt in den Krisen, die Sie eben Gott sei Dank nicht haben.
Die habe ich nicht haben müssen. die eine oder andere hätte vielleicht, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es ein Geschenk ist. Mhm. Und
wie wichtig ist Ihre zweite Frau in Ihrem Leben? Sie sind beruflich viel unterwegs. Sie haben im Stern, war es, glaube ich, vor einiger Zeit ein großes Interview gemeinsam gegeben, mhm, über die Liebe und den Kampf um Liebe.
Das ist sehr wichtig. Wenn ich diese Frau nicht hätte im Hintergrund, wenn ich nicht diese Ruhe an der privaten Front hätte, könnte ich nicht die Arbeit machen, die ich mache. Das ist viel zu anstrengend. Also das ist etwas, was mir geglückt ist. Das ist auch so ein Ding. Das ist ein Sechser im Lotto, dass man einen Menschen findet, der in jeder Hinsicht zu einem passt, der einen fordert, der stärker ist, der aber trotzdem da ist und auch dann, also das ist ja das Komplizierteste, was es gibt, ist eine funktionierende Beziehung zwischen zwei Partnern. Mhm. Man muss wissen, man bewohnt ein riesiges Haus, das Beziehung heißt, und du musst aber deine eigenen Zimmer haben, wo der Partner nichts verloren hat. Und das muss man aber, man braucht eben einen, der wirklich so stark ist wie man selber. Es nutzt nicht, jemanden in der Hand zu haben und dann
nach Hause zu beherrschen
und dann aus. Das ist, dann ist das sofort vorbei. Und das wird auch immer reicher im Laufe. Man geht natürlich durch Krisen durch. Das ist schon ein Mordsabenteuer, sowas.
Aber Beziehung heißt ja eben auch Alltag. Haben Sie denn eigentlich einen Alltag gemeinsam? Bei ihren,
nee, nicht so wirklich, muss
ich unterwegs sein, nenne ich es jetzt mal.
Nee, und wenn ich zurückkomme, dann komme ich auf einmal in diese unwirkliche Stadt Venedig. Und dann bin ich in einem Wohnzimmer, wo ich denke, wo bin ich denn hier? Ist das ein Museum? Und guck da nach draußen, da ist die Welt der Renaissance in ein rosanes Sonnenlicht getaucht. Ich denke mir, da wohne ich? Das ist alles unwirklich. Und dann ist
aber dann fährt dieser riesige, dieses Passagierschiff direkt vorbei. Und Sie wissen,
es ist dunkel.
Es wird plötzlich dunkel. Das ist ja so absurd in Venedig, dass die mittlerweile...
Ja, das ist krank. Also,
wie heißen die so?
Diese Kreuzfahrtschiffe, ja. Aber die, das ist eine Katastrophe für die Stadt. Die überschwemmen die Stadt, die geben kein Geld aus, weil sie natürlich nur da an Bord essen. Und es sind ja, die fassen bis zu 7.000 Passagiere.
Die werden aber alle ausgespuckt zu den zusätzlichen Tagestouristen.
Ja, aber geben aber kein Geld mehr in Venedig aus. Das ist die Katastrophe. Und ansonsten, die rechnen sich ja über die Casinos, die da drin sind, über Geld, Spiel.
Ja, so Spielanlagen
und so.
Ja, genau, aber Sie sind eigentlich so ein richtiges Glückskind für mich, Ulrich Tukur. Sechser im Lotto in puncto Liebe, vom Leben beschenkt, Gesundheit, was Gesundheit und Beruf angeht. Und ein richtiges Sonntagskind eben. Haben Sie denn eigentlich so etwas wie ein Sonntagsritual? Sie leben in Venedig auf der Giudecca, auch eine wunderschöne Stadt. Gibt es das, ein Sonntagsritual bei Ihnen?
Nein, nicht so wirklich, weil ich die Sonntage, ich habe meist die Montage frei.
Ein Montagsritual.
Nee. Also was ich ganz gerne mache, wenn ich dann zu Hause bin in Venedig, ich packe den Hund ein, nehme die Frau an die Hand, beziehungsweise sie mich an die Hand, und dann fahren wir auf den Lido und dann machen wir einen riesenlangen Spaziergang am Meer. Und wenn die Jahreszeit es zulässt, springe ich rein. Sie ist wasserscheu, der Hund ist noch wasserscheuer.
Ein wasserscheuer Hund, sowas gibt's doch gar nicht.
Doch, das gibt's.
Das muss am dreckigen Wasser.
Sehr fällige Hunde. Hunde mit sehr viel Fell, die mögen nicht ins Wasser gehen. Und dann gibt es mal ein kleines Restaurant, das wir gehen. Aha. Das liebe ich. Ich kenne die Kellner alle gut. Das wäre vielleicht so ein Ritual. Und dann auf dem Rückweg zur Fermata Santa Elisabetta gehen wir noch einen schönen Kaffee trinken.
Was ist die schönste Zeit in Italien an sich, aber Venedig ganz speziell?
Soll ich Ihnen was sagen? Jetzt. Eigentlich im November, Dezember. Da ist es relativ leer und es hat viel Sonne. Und Sie können auch draußen essen, wenn die Sonne dann Sie direkt anstrahlt. Das ist schon wirklich schön. Und Sie haben dann diese nebligen Vormittage. Und die brechen natürlich dieses Sonnenlicht so auf so zauberische Art und Weise, dass Sie denken, Sie sind in einem Traum. Das ist schon unglaublich, also in so einer Stadt leben zu können. Und ich frage mich immer, warum gestalten wir Menschen unsere Lebenswelten so hässlich, dass wir irgendwie alle nach Venedig müssen, um einmal zu sehen, wie es eigentlich viel schöner sein könnte.
Und über Venedig und ihre Lebenswelt in Italien, darüber müssen wir gleich noch ein bisschen weiter reden. Absoluter Italien-Fan, der eben in Italien lebt, und hier der Tontechniker Udo und ich, wir beide schwärmen gerade von Venedig, kennen eigentlich beide nur Venedig und sonst den Rest des Italiens nicht so gut. Aber wie ist denn der Alltag in Italien? Immer nur schön oder nicht?
Ja, natürlich, klar. Also ich lebe ja da seit 12 Jahren und ich kriege ja die ganzen Probleme mit. Es ist eine Katastrophe, wenn Sie irgend in Nöten sind und haben irgendwie was mit den Behörden zu tun, dann werden Sie sofort feststellen, dass da gar nichts funktioniert.
Nennen Sie mal Beispiel, was
ich
ein Boot ummelden?
Ich einfach nur ganz einfach. Ich hatte eine Boot. Ich hatte mal, ich habe einen Film in Südafrika gemacht und hatte eine Kiste geschickt, wo eigentlich nur Klamotten und Schuhe und Ähnliches drin war. Und das sollte ich irgendwie am Flughafen abholen. Und das hat mich einen ganzen Tag gebraucht. Sie haben eine Bürokratie da, die ist so absurd, wie vielleicht die russische Bürokratie zur Zarenzeit war. Es ist wie in Griechenland. Es leben Leute in so bürokratischen Strukturen, die nichts generieren und die leben vom absoluten Nichtstun.
Aber wie lösen Sie als Bürger dann so ein Problem, ein Paket abzuholen?
Im Endeffekt müssen Sie in Italien, Sie werden von Pontius Pilatus geschickt und sitzen dann immer 10 Leute in einem Büro oder lassen Sie es 5 sein und keiner guckt dich an, keiner tut was, es wird überhaupt nicht gearbeitet, die sitzen da und kriegen ihr Geld und tun nichts dafür und sitzen bräsig da und lassen sich einfach auch nicht irgendwie verscheuchen.
Und Sie stehen im Raum?
Und Sie stehen dann rum und dann müssen dann schreien. In Italien muss man irgendwann schreien. Wenn man anfängt zu schreien, man muss aber das Italienisch mächtig sein, dann rührt sich auch irgendwas.
Also würden Sie auf Deutsch schreien, würde natürlich überhaupt
die Wehrmacht ist wieder zurück, keine Ahnung. Also sie müssen auftreten und dann erreichen sie auch irgendwann was. Es ist so, dass in Italien wirklich sehr viel nicht funktioniert, es funktioniert auf einer ganz anderen Ebene. Sie müssen Menschen kennenlernen, zum Beispiel. Sie haben ein Loch im Dach und sie müssen das stopfen. Dann können sie mit 50.000 Euro irgendwo hingehen und sagen, stopfen Sie mir das Loch, da passiert gar nichts. Aber überhaupt nichts. Da rührt sich nichts. Sie müssen dann irgendjemanden kennen, der dann jemanden kennt, der so ein Unternehmen hat und mit dem müssen Sie reden und mit dem müssen Sie, aber mit dem Freund von dem müssen Sie vorher mal Abendessen gewesen sein oder muss einen Film von Ihnen gesehen haben und dann geht das auch alles. Das geht über so eine menschliche Infrastruktur.
Das ist ja anstrengend.
Es ist, das Leben ist irre anstrengend und nichts funktioniert. Sie haben keine Ahnung, wie kriegen Sie das Wasser, wo kriegen Sie den Strom her. Da arbeiten Sie wochenlang dran. Wir haben wochenlang gearbeitet. Ich habe gedacht, dieses Land macht mich wahnsinnig. Sie wollen irgendwas bauen. Es wird nur diskutiert.
Ach,
es
Sie ist sind nie, doch noch so deutsch, Herr Tucher.
Ja, natürlich. Es ist nicht zielgerichtet. Es geht einfach nur.
12 Jahre Italien und man merkt doch, Sie wollen, dass der Handwerker funktioniert.
Aber ich liebe Sie. Aber Sie sind ja toll. Es geht bei einem Gespräch, bei einer Diskussion um irgendetwas nicht um die Weitergabe von Informationen oder gar die Lösung von Problemen, sondern es geht eigentlich nur um die Vermittlung von Emotionen, von Musik, von Krach, von Geräusch, ich bin da, du auch.
Ohne Ergebnis.
Und wenn Sie ein Ergebnis erzielt haben und Sie meinen, Sie sind jetzt endlich irgendwo angekommen, dann werden Sie erleben, dass 5 Minuten später die Diskussion wieder von vorne losgeht.
Und dann geht man wieder rein und schreit wieder.
Und dann irgendwann müssen Sie richtig schreien, und dann müssen Sie mit Schlägen drohen, mit Mord und Totschlag und dann kommt ein bisschen Fahrt in die Sache. Und das ist nicht nur ein Strukturproblem,
sondern
auch ein Mentalitätsproblem.
Das muss man ja auch können. Also bei uns ist es doch so, wir sind mittlerweile alle so kontrolliert, wenn das Essen schlecht ist, essen wir auf und sagen dem Kellner, naja gut, ein bisschen Salz. Also wir sind ja eigentlich gar nicht mehr so hier in diesem Land, dass wir ausflippen oder diese Emotionen so leben.
Nee, das muss man da leben. Da muss man schreien. Da muss man richtig schreien. Man kann so einen Kellner auch richtig, richtig fertig machen. Wenn das Essen scheiße ist, dann sage ich das auch. Aber das ist okay. Aber dann mögen sie einen auch. Das ist ja nicht so, dass sie dann wie die Asiaten dann einen Gesichtsverlust erleiden und dann furchtbar traurig sind. Nein, dann respektieren sie sich. Das ist so. Und so machen das die Italiener auch.
Aber dieses Netzwerk hatten sie ja erst gar nicht in Italien.
Nee, deswegen waren die ersten 2 Jahre waren die blanke Katastrophe. Es war ein Albtraum. Ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Wie schaffen wir denn dieses ganze Leben? Ich wusste nicht, wie es geht. Ich wusste, wir hatten gar nichts. Wir hatten nicht mal einen Stuhl. Ich musste mir einen Stuhl und einen Tisch klauen. Bei irgendeinem, ich hatte keine Ahnung. Ich sprach kein Wort Italienisch. Also jedenfalls, es geht jetzt inzwischen. Es ist schon ganz, aber Italien.
Ach komm, Ihre Frau macht das wahrscheinlich alles. Sie drehen tolle Filme und die muss essen gehen mit dem Nachbar, damit das Dach gestopft wird.
Naja, die macht natürlich, die ist Venezianerin inzwischen. Die hat ein kleines touristisches Unternehmen und zeigt wirklich Menschen, die sich sehr dafür interessieren und auch die entsprechenden Soldi haben, zeigt ja in Venedig, dass man als normaler Mensch nie sieht. Also kommt in Palazzi, richtet Abendessen im Palazzo von Lord Byron aus oder geht auf Inseln in die Lagune, die man normalerweise nicht
sehen kann. Die sind wirklich sehr schön.
San Francesco, ja, Deserto, Brano, Torcello, das ist wunderschön.
Torcello, genau.
Ja, Italien, die müssen halt schauen, dass sie diese, ich weiß gar nicht, wie sie diese Strukturen auflösen, sie müssten wirklich diese ganze Bürokratie zum Teufel jagen. Die müssten so viel zum Teufel jagen.
Nicht müssten, das können wir gar nicht mehr konjunktivisch formulieren. Das muss passieren,
ja,
weil sonst.
Klar. Aber schauen Sie, das muss man auch in Griechenland. Nur das Ding ist, das ist Teil deren Mentalität. Und es ist ja auch Teil des Charmes der Griechen, sagen wir mal, dass die eben so sind, wie sie sind. Sie sind eben so wie Alexis Tsouras oder viele. Und das ist ja auch das Schöne dran. Muss jetzt ganz Europa deutsch werden? Also ich glaube, das ganze Ding ist, das hat im Urgrund, die ganze Idee ist zwar eine schöne Idee, sie funktioniert nur nicht.
Aber sie verabschieden sich doch nicht vom europäischen Gedanken.
Es sind, aber die sind nun
Jahrzehnte
mal so
des Friedens. Es ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Gemeinschaft. Also das finde ich momentan ein bisschen traurig, dass man es wirklich nur noch unter diesem wirtschaftlichen Aspekt sieht. Es hat ja auch was Friedenssicherndes.
Ja, natürlich. Und das ist Europa. Ich verstehe das ja auch alles. Aber man kann jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt den Staat so betreiben, wie das die Deutschen oder die Franzosen oder die Holländer und die Österreicher tun. Weil das werden die nie tun. Das wird nie funktionieren. Und man lügt sich was in die Tasche, wenn man glaubt, dass man das hinkriegt.
So, wir halten nochmal fest. Heute Abend, 19:45, Tatort gucken. Wo schauen Sie?
Weiß ich gar nicht.
Zu Hause auf
weiß
der Couch.
So. Ich schaue nicht.
Herr Tuko schaut seinen eigenen Tatort nicht. Das halten wir jetzt mal fest.
Ich habe ihn schon gesehen.
Vielen Dank für das
Gespräch. Er ist richtig gut.
Danke für den Besuch.
Herzlich gern.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.